Ja, also ich kann mich Jochens Worten nur anschließen, euch danken, dass ihr so zahlreich gekommen seid, um euch einen knapp einstündigen Vortrag über den Unterschied in dem Zusammenhang der kritischen Theorie Freuds, der kritischen Theorie Marxens und der kritischen Theorie Adornos anzuhören. Normalerweise würde ich, wenn ich gefragt werde, über Psychoanalyse zu sprechen, um eine solche Uhrzeit genötigt glauben, dass es einfach so ein Abschieben auf den frühen Termin ist, weil Psychoanalyse normalerweise als Orchideenthema behandelt wird im Kontext der kritischen Theorie. Es hat sich in den letzten Jahren ohnehin eingebürgert, was mir persönlich ein echtes Rätsel ist, dem wir vielleicht auch nachher auf der Spur sein können, wie man eine derartig selektive Adorno-Rezeption zu Wege bringen kann, die sich mit einem Ressentiment gegen die Psychoanalyse verbindet. Warum das nicht geht, sollte auch Thema dieses Vortrags sein. Denn das kritische Instrumentarium Freuds, die Rede vom unerhellten Trieb zum Beispiel in Elementen des Antisemitismus, ist gerade für die Kritik des Antisemitismus derart konstitutiv, dass ich denke, dass es eben doch trotz der frühen Stunde kein Orchideenthema ist. Ich denke, es wäre natürlich nach der Geschichte der Kritik an der Psychoanalyse in den letzten 30 Jahren, nach einer kurzen Scheinblüte in den 50er und 60er Jahren, es wäre vermessen zu erwarten, dass ein jeder sich hier gründlich mit ihr auseinandergesetzt hätte. Ich werde versuchen, darauf in einer gewissen Weise Rücksicht zu nehmen. Noch vermessener allerdings wäre es, denke ich, eine Art Einführungsvorlesung in die Psychoanalyse geben zu wollen, die dann und wann Übergänge, Brücken oder Ähnliches in den Marxismus bastelt. Solche Unternehmungen verlaufen normalerweise immer je nach dem Gusto desjenigen, der sie anstellt, entweder in einer ganz fatalen gesellschaftlichen Wendung der Psychoanalyse oder einer psychologisch-biologischen Ergänzung des sogenannten historischen Materialismus. Für die eine Richtung von Sozialpsychologie, ein Begriff, mit dem ich im Programm zwar belegt worden bin, worum ich aber bitte, dass dieser Vortrag als Dauerprotest gegen diesen Begriff verstanden wird. Also, die erste Richtung der gesellschaftlichen Erweiterung der Psychoanalyse verbindet sich mit dem Namen Fromm, dem in diese Falle tappend, dass es diese Verbindung so nicht gibt, die konsequente Desexualisierung und Desomatisierung der Psychoanalyse schließlich zum Zen-Buddhismus kommen ließ. Für die andere Richtung, die einen klassischen historischen Materialismus festhält und in eine psychisch-naturale biologische Ergänzung, auch hier das Wort Ergänzung, verpassen will, steht natürlich derjenige Wilhelm Reichs, dessen Realdialektik der seelischen Natur bei maschinengestützten Orgasmen und bizarren Orgonenakkumulatoren landet. Unangemessene Versuche, die sich zu Recht im Namen Sozialpsychologie eingehandelt haben. Meine These wäre eine andere, dass die Kritik der Ökonomie heute nicht mehr ohne Kritik des seelischen Zwanges auskommt, liegt schlicht daran, dass es ihr, der Kritik der Ökonomie, nicht gelang, zu einer Zeit Praxis zu werden, die den abstrakten Naturzwang des Wertes überwunden hätte, als es noch Zeit war. Und das kann man ganz leicht bestimmen, das heißt vor dem Nationalsozialismus und vor Auschwitz. Allein in dieser Perspektive gewinnt die psychoanalytische Terminologie in der kritischen Theorie Adornos ihren unverzichtbaren Stellenwert. Und nur in dieser Perspektive werde ich sie behandeln, also nicht im Sinne einer Einführungsvorlesung, nicht als eigenständige Wissenschaft, die nach Freuds eigenen Worten zuerst als reine Naturwissenschaft konzipiert war und dann in seinen Spätschriften als angewandte die Soziologie zu ersetzen prätendierte. Deswegen auch noch ein kleiner Vorschub, nicht jeder zur Verwendung kommende Begriff in diesem Vortrag aus der Psychoanalyse kann deswegen in seinem ursprünglichen Kontext geklärt oder erklärt werden. Ich hoffe aber darauf, dass der Kontext, in den ich die Begriffe stelle, etwas auch zu ihrer Erhellung beiträgt. Wie ich eben auch leider, das muss ich euch sagen, es wird ohnehin eine Stunde dauern, ein wenig auf Vorkenntnis bauen muss. Es geht nicht anders. Die These, von der ich gerade sprach, soll sich in drei Schritten entwickeln. Der erste wird sein, den, wenn man so möchte, kritischen Kern der Psychoanalyse, ihre Kränkung der bürgerlichen Autonomie herauszuarbeiten und ihn mit der kritischen Theorie sui generis, der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie, einer ganz ähnlichen Kränkung in Beziehung zu setzen. Danach soll herausgestellt werden, inwiefern der prozessierende Widerspruch des Wertes, den der Wert darstellt und damit auch innerhalb des Individuums stattfindet, also den empirischen Bürger seinem kritischen Begriff, wie Marx ihn entwickelt hat, immer ähnlicher macht und gerade dadurch die beiden eigentlich an verschiedenen Enden operierenden kritischen Theorien, nämlich auf der Ebene der Gesellschaft und auf der Ebene des Individuums, plötzlich zu einem Gegenstand kommen lässt. Und im letzten Schritt kommen wir dann schon fast hinleitend auf das, was Jochen nachher vorhat, vermute ich zumindest nach dem, was ich im Programm gelesen habe, dass angesichts von Antisemitismus und Nationalsozialismus auf keinen Subjektbegriff mehr zurückgekommen werden kann, der nicht Krisendynamik und Psychodynamik in eins denkt. Und damit, schön, wenn es lustig ist. Nein, nach dieser Vorrede, die euch helfen soll, durch den Wust, der euch jetzt erwartet, ein wenig besser hindurchzufinden, steigen wir einfach da hinein. Es wäre und ist eigentlich auch ein hybrides Unterfangen in Form der bloßen Vereinheitlichung der jeweiligen Terminologie, also der Marxens und der Freuds, zusammenleimen zu wollen, was gesellschaftlich zwar auf einen Grund zurückgeht, aber sich eben nur in der Widersprüchlichkeit gleicht. Dem Spalt, der zwischen dem nominalistischen Individualismus Freuds und dem marxischen Materialismus klafft, demzufolge das Individuum als Verlaufsform der Tauschabstraktion klar bestimmt ist, während seine individuellen Manien nur Geltung erlangen, soweit sie sich einpassen in diesen objektiven Zug, entspricht oder besser entsprach im 19. Jahrhundert eine tatsächliche Spaltung. Soweit das Individuum ein Produkt des generalisierten Tausches ist, so sehr auch, setzt diese gemeinsame Entstehungsbedingung nicht nur die Individuen zueinander in Antagonismus, sondern wiederum auch die vielen Einzelnen in steten Konflikt mit ihrer gesellschaftlichen Bestimmung und Existenzgrundlage. So sehr die Tauschabstraktion, Adorno erinnert oft zu Recht daran, ein nur gedachtes Verhältnis, ihre Verleiblichung bedarf, um in Kraft zu treten, so sehr setzt sie wiederum diese Leiber als abhängiges und tendenziell überflüssiges Moment ihre eigenen Bewegung. So bedingen sich individuelle Willensakte und ihre gesellschaftliche Bestimmung zwar gegenseitig, fallen aber eben nicht in eins. Ich darf Marx kurz zitieren. So sehr nun das Ganze dieser Bewegung als gesellschaftlicher Prozess erscheint und so sehr die einzelnen Momente dieser Bewegungen vom bewussten Willen und besonderen Zwecken der Individuen abhängen, so sehr erscheint die Totalität des Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig entsteht. Der Individuen eigenes Aufeinanderstoßen produziert dadurch eine über ihnen stehende, fremde gesellschaftliche Macht. Ihre Wechselwirkung als von ihnen unabhängigen Prozess und Gewalt. Die Kritik der politischen Ökonomie und die Kritik, die Freud entwickelt, in der seelischen Zurichtung, operieren dementsprechend in zwei zunächst voneinander abgehobenen gesellschaftlichen Sphären. Die eine in der Öffentlichkeit von Tausch und Produktion, die andere in der Privatheit von Willen und Reproduktion. Nicht als Personen traktiert die Ökonomie ihre Agenten, sondern als Personifikationen ihre Verlaufsformen. Eine kritische Bloßstellung dessen, eine Beendigung der Illusionen des Bürgers über sich selbst, muss von allem, was aus der gesellschaftlichen Zwangsbestimmung herausfällt, den individuellen Manien eigentlich absehen. Aber auch Psychoanalyse innerviert diesen Zwang. Außenwelt erscheint immer unter der Maßgabe der Versagung. Und so sind wir bei der Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit, von der ich am Anfang sprach. Beide, Marx und Freud, bedeuten eine Kränkung. Gekränkt wird der Bürger von Marx dadurch, dass er im Bereich des öffentlichen Handelns nicht mehr als souverän seiner eigenen Entscheidung angesehen wird, sondern eben als Charaktermaske. Eines, von seinem Charakter unabhängigen Verhältnisses. Die Kränkung, die mit Freuds Namen untrennbar verknüpft ist, besteht darin, den Bürger noch nicht einmal im innersten Bezirk jener Willensfreiheit und instrumentellen Vernunftgeleitetheit zuzugestehen, die doch bis heute Conditio sine qua non des bürgerlichen Selbstverständnisses geblieben ist. Freud, die beiden so peinlichen Sätze von der psychischen Bedeutung der Sexualität und von der Unbewusstheit des Seelenlebens, kommen der Behauptung gleich, dass das Ich nicht Herr im eigenen Heim ist. Auch dort, in diesem ureigenen Heim der Seele, unterliegt der Bürger also der Macht von Abstraktionen, die sich wie in der Sphäre der politischen Ökonomie nicht positiv erfassen lassen, sondern auf deren Existenz nur ex negativo geschlossen werden kann. Erinnert euch an gestern Abend, wie der Wert nicht direkt geschaut werden kann, seine Existenz also allein aus dem Scheitern aller Versuche geschlossen werden muss, individuelle Rationalität und gesellschaftliche Zweckrationalität in Einklang zu bringen, lässt sich über das Unbewusste selbst nichts sagen. Nichts, was sich nicht aus Fehlleistungen ergibt. Aus dem Scheitern des scheinbar freien Entschlusses, aus der plötzlichen Obsoletheit eigener Nützlichkeitserwägungen an einer unsichtbaren Macht. Nochmal Freud. Wir nennen unbewusst einen psychischen Vorgang, dessen Existenz wir annehmen müssen, etwa weil wir ihn aus seinen Wirkungen erschließen, von denen wir aber nichts wissen und nichts wissen können. Nur in dieser Negativität der Bestimmung, die die theoretische Grundlage jener Kränkung ist, ähneln sich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung Tauschwert, also der Entstehung ihrer Kritik, Tauschwert und Unbewusstes. Und an Negativität, ich habe es bereits angedeutet, fehlt es dem ursprünglichen Impuls der Psychoanalyse gewiss nicht. Gesellschaft fasst sie wesentlich als Negation individueller Triebwünsche, individuellen Glücks. Wohlwissend, dass die Selbsterhaltung der Individuen nur gesellschaftlich zustande kommt. Das war ein Zitat von Helmut Dahmer aus einem seiner früheren, besseren Bücher, das ich auch empfehlen würde, wenn es wer es bei Ibe findet, Libido und Gesellschaft. Diesen Zustand der Versagung, diesen Zustand, den die Versagung im Individuum hervorruft, wie Freud es plante, mit den Mitteln einer Naturwissenschaft zu analysieren und wo er es möglich hielt, therapeutisch zu lindern, nach der Maßgabe der Naturwissenschaft, klingt zunächst ungemein reaktionär. Gerade aber, dass solche Reaktionäre vom Schlage Freuds und Adorno wurde nicht müde darauf hinzuweisen, nicht dem billigen Trost und die fadenscheinige Illusionen hegen helfen, dass ein jeder seines Glückes Schmied sein könne, dass Gesellschaft, so wie sie ist, einem jeden ein Quantum bescheidenen Glücks bereithielte, sondern dass diese Reaktionäre, sie, die Gesellschaft, pessimistisch mit dem Grauen und dem Unglück des Naturzustandes vergleichen, dem Zustand von Angst und Ohnmacht, genau das macht Reaktionäre kritischer als die kritischen Geister, die sich selbst dazu ernannt haben. Das Misslingen von Gesellschaft daran festzumachen, dass sie einen unvernünftigen Zwang auf ihre Zwangsmitglieder ausübt und damit auch die individuelle Vernunftfähigkeit dieser Insassen verdorren lässt, ist die Voraussetzung beider kritischen Theorien, der Freuds und der Marx. Neurosen oder objektiv falsches Bewusstsein sind Zeugnis und Ergebnis des Zusammenspiels von bewusstloser Produktion mit der Produktion des Unbewussten. Kaum ist es zu übersehen, will zumindest mir scheinen, dass Wiederholungszwang und Produktionszwang miteinander ganz fürchterlich korrespondieren. Auch wenn das eine, der Wiederholungszwang, aus der gänzlich unironischen Naturwissenschaft Freuds auf deskriptiven Wege entspringt, das andere, die Feststellung des Produktionszwanges, aus der hochpolemisch festgestellten Naturgesetzlichkeit, die Marx allein auf das Ziel ihrer Überwindung hin entwarf, indizieren beide doch in der festgestellten bewusstlosen Dynamik das Übergewicht der Herrschaft über die Vernunft, die mit den Instrumenten der Vernunft wiederum Unvernunft schmiedet. Damit rechnet das eine, Freuds Theorie, eher nolens, das andere, Marxens, absolut wohlens, zur kritischen Theorie. Zumindest dann, wenn unter kritischer Theorie die rückhaltlose Denunziation dessen verstanden wird, dass Gesellschaftsgeschichte immer noch als Naturgeschichte verläuft. Und wenn ihr Ziel darin bestünde, nicht Geltung zu erlangen, sondern self-destroying prophecies aufzustellen, deren Geltung, wenn man das Wort verwenden möchte, nur vor veränderter Praxis zu finden ist. Diesen Punkt will ich in kurzer, naher Zukunft breittrampeln. Aber hören wir zunächst, wo wir die Ähnlichkeit der beiden kritischen Theorien nicht im Sinne einer theoretischen Verwandtschaft, sondern im Sinne der antinaturgesetzlichen Intention festgestellt haben, hören wir einmal die so eigenartig ins psychisch changierende Sprache Marxens, mit der er die Zwangshaftigkeit kapitaler Subjektivierung und die Wirkung ihres tatsächlichen Souveräns, des Wertes, beschreibt. Marx: Die Selbstverwertung des Kapitals, also der bestimmende, beherrschende und übergreifende Zweck des Kapitalisten, der absolute Trieb und Inhalt seines Tuns, lässt den Kapitalisten von einer anderen Seite ebenso sehr unter der Knechtschaft des Kapitalverhältnisses erscheinen als den Arbeiter. Ersetzt wird der vorher, zumindest in der bürgerlichen Selbsteinschätzung, dem individuellen Erwerbsstreben geschuldete Produktionswille durch überindividuellen Produktionszwang, den der konstante Bestandteil des Kapitals, jener also, der in Produktionsmitteln fixiert ist, seinen menschlichen Anhängseln aufherrscht, oder wie Marx es nannte, beschrieb, die ihre seelenhafte Einheit außer sich habend, wie in ihrer materiellen Einheit untergeordnet sind, unter die gegenständliche Einheit der Maschinerie, des Kapitalfix, das als beseeltes Ungeheuer faktisch das Zusammenfassende ist. Eigentlich haben sie also gar keine Seele, die Knechte des Kapitalverhältnisses. Seele, so verstanden, wie es bis zur Freuds Zeit üblich war, dass die Welt zum Material subjektiver Aspirationen aus unpräformierter Entscheidung heraus ist. Die Willkür dieser seelenlosen Agenten ist vielmehr reiner und bloßer Ausdruck ihrer Ohnmacht vor der Willkür eines Verhältnisses, in das sie eingespannt sind. Einen wie auch immer einzuführenden subjektiven Faktor als Erklärung gesellschaftlichen Handelns, wie Psychologie normalerweise definiert ist, oder sich selbst definiert als politische Theorie, bleibt kein Raum bei Marx. Oder wie er selber schreibt, als solchen teilt er, der Kapitalist, mit dem Schatzbildner den absoluten Bereicherungstrieb. Was aber bei diesem als individuelle Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung des gesellschaftlichen Mechanismus, worin er nur ein Triebrad ist. Ich muss mich mal kurz entschuldigen, geht gleich weiter. Freuds Ich hingegen scheint zunächst der originalgetreue Abdruck der bürgerlichen Selbsteinschätzung zu sein, des Individuierten, seiner selbstbewussten Bürgers. Seine Manien sind ganz gewiss seine höchst eigenen, lebensgeschichtlich erworbenen. Im absoluten Gegensatz scheinbar zu Marx scheint Freud mit der Zentralität des Ichs in seiner Konzeption den, man nannte ihn so, subjektiven Faktor zum Bestimmenden der Gesellschaftstheorien machen zu wollen. Es folgt ein berühmtes Zitat, vielleicht das berühmteste von Freud. Wenn jemand imstande wäre, im Einzelnen nachzuweisen, wie sich die allgemeine menschliche Triebanlage und ihre kulturellen Umbildungen unter den Bedingungen der sozialen Einordnung, der Berufstätigkeit und Erwerbsmöglichkeit gebärden, ja, dann würde er die Ergänzung des Marxismus zu einer wirklichen Gesellschaftskunde gegeben haben. Denn auch die Soziologie, die vom Verhalten des Menschen in der Gesellschaft handelt, kann nichts anderes sein als angewandte Psychologie. Denn streng genommen gibt es nur zwei Wissenschaften, Psychologie, rein und angewandte, und Naturkunde. Deutlich lässt sich heraushören, dass der Marxismus, auf den Freud in dieser späten Vorlesung anspielt, jener radikalisierte Sozialdemokratismus ist, den Marcuse zu Recht als Sowjetmarxismus geißelte. Genau mit dieser ihm eigenen Ontologie des Klassenkampfs und der Arbeit war Freud durch Reich konfrontiert. Die Ergänzung, auf die Freud anspielte, bezieht sich auf das Reich'sche Unterfangen, das damals Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre als Ideologie der sogenannten Sexpol-Bewegung sowohl in der KPD als auch in der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung hohe Wellen schlug. Reich, der erste große Ergänzer des Marxismus durch Psychoanalyse, ging in klassischer Trennung davon aus, dass das Ausbleiben des Sozialismus wie der Aufstieg des Faschismus auf eine psychosexuell begründete Zurückgebliebenheit des subjektiven Faktors, Bewusstsein hinter dem objektiven Faktor der Produktivkräfte zurückzuführen sei. Nach demselben Maß, wie Technologie dem objektiven Faktor Beine gemacht hatte, müsste nach diesem Bild eben eine subjektive Technologie dem entsprechenden Faktor den Rückstand austreiben. Psychoanalyse wird so technisiertes Aufräumen mit dem Unbewussten, mit dem, was in Dynamik der Gesellschaft nicht mehr mitkommt. Mögen die späteren reichen Versuche mit tatsächlichen seelischen Beschleunigungsmaschinen der tragischen Komik nicht entbehren, so sind sie eben doch nicht verrückter, als es die englische Naturdialektik, die das Subjekt nur als ausführendes Organ eher Naturgesetze kannte, im Anfang schon war. Die reiche Maschinerie, indem sie sich auf diesen Zug des Marxismus gründet, bleibt gerade in ihrer Verrücktheit hochmodern. Psychotechnik wie NLP, also neurolinguistisches Programmieren, ist der flexibilisierte Organakkumulator. Die Renaissance Reichs in den 60er Jahren war denn auch nur vordergründig gegen die Übermacht der repressiven Gesellschaft gerichtet. Tatsächlich aber, und das ergibt sich aus ihrem Inneren, war sie die Begleitmusik zur Ausdehnung des Verwertungsimperativs ins Genitale. Die Gegenbewegung, das möchte ich hier gleich einschieben, gegen den Reichismus, die in rigider Desexualisierung sich erschöpft, verdeutlicht bis zum heutigen Tage auch nur, dass Misslingen der Aufklärung umso finsterere Gegenaufklärung zeitigt. Beide, die sogenannte sexuelle Revolution und ihre Opposition, sind gerade in ihrem Widerspruch Belege für die Infantilisierung des Bewusstseins, in dem maßlosen, unvermittelt Gefühlsregungen eben aus der unbewusst infantil prägenden Sexualorganisation sich des Erwachsenen-Ichs bemächtigen. Will sagen, bezeugt die hegemoniale Bilder- und Mythensprache der einen, der pornografischen Industrie, die durch keinerlei Objektanerkennung und Selbsteinschätzung mehr gemäßigte kindliche Lust auf Überwältigung, dann ist die andere, die neue Moral, ihr getreues, unbewusstes Spiegelbild, die gerade durch die eigene Maßlosigkeit gezeitigte maßlose Angst vor dem sich überwältigen lassen, von der gefürchteten eigenen Lust. Auf diese janusköpfige Regression zielt Marcuses Kritik an der repressiven Entsublimierung und nicht auf die Stubenreinheit der Lust. Aber kehren wir nach dieser Ausschweifung, die Leute, die Bahamas lesen, wissen, worauf sie zielte, zurück zur Stellung des Ichs im Freud'schen Oeuvre. Dies umso notwendiger, weil die Begriffe, mit denen bisher gerade eben hantiert wurde, vielleicht ein wenig in Deutlichkeit gewinnen können. Kann man nun aus Freuds Ablehnung, ich hatte ja vorhin länger zitiert, des mechanistischen Marxismus, der von Wert so wenig wusste, wie Freud selber, ein Plädoyer für ein willkürliches Hantieren mit dem subjektiven Faktor, wie er nicht nur die gängige kritische Psychologie, sondern auch die gängige kritische Ökonomie, der Genosse Backhaus wüsste dazu etwas zu erzählen, denke ich, kennzeichnet herauslesen. Ich denke, nur in der verballhornten und verflachten Form, wie Freud beispielsweise in Fromms Werk eingegangen ist. Ich deutete ja an, wo Fromm landete später. Ich denke eher, dass der naturkundliche Blick, jener, den ich vorhin als reaktionär gekennzeichnet hatte, und zwar im kritischen Sinne reaktionäre Blick, Freuds, steht dem entgegen. Sein Gespür für Starrheit, Zwang und Wiederholung lässt ihn gewahren, wie wenig subjektiv, sprich seiner selbst mächtig, das Subjekt ist. Naive Psychologie, die eine feststellbare gesellschaftliche Verhaltensausprägung zu ihrem eigenen vorgesellschaftlichen Grund hypostasiert in einem Zirkelschluss, wäre mit Freuds Annahmen des permanenten Antagonismus zwischen Innen- und Außenwelt nicht zu machen. Denn beispielsweise das Verhalten des Schatzbildners, wir sprachen vorhin im Marx im Sinne davon, ursprünglich auf die anale Phase zurückzuführen, wie es zugegebenermaßen mancher Freud-Adept fertig brächte, hieße ja, die Innenwelt anstelle des Außen zu setzen. Das würde der Dualist Freud niemals tun. Adorno bemerkt dazu, Daher ist die subjektive Ökonomie ideologisch. Die psychologischen Momente, die sie zur Erklärung der Marktvorgänge heranzieht, sind deren bloße Akzidenzien. Und die Akzentverschiebung präsentiert die Erscheinung als Wesen. Ich will sagen, Unternehmungen wie die des John Maynard Keynes, der krisenhafte Absatzstockung auf eine anthropologisch-psychologische Sparneigung der Wirtschaftssubjekte ursächlich zurückführt, können mit Freud, dessen Blick von der Gesellschaft gänzlich abgekehrt war und deswegen genau auf sie gerichtet, nicht rechnen. Überhaupt muss gängige subjektive Werttheorie mit allerlei Küchenpsychologie operieren, um ihre konstitutive Widersprüchlichkeit, die sie von der Widersprüchlichkeit des allgemeinen Äquivalenz empfängt, zu kaschieren. Das Geld, sowohl ein Ausdruck gesellschaftlicher Interaktion als auch zugleich vorgängiges Wertmaß dieser Interaktion ist, also ein logisch unmögliches Subjekt-Objekt, ich denke an Manfred, ich denke an die Genossen Backhaus, dieser Widerspruch lässt sich mit der Psychoanalyse nicht wegdisputieren. Um das mal ganz deutlich zu machen, ziehe ich Herbert Marcuse heran. Die Psychoanalyse kann nicht die Tatsachen erhellen, sondern das, was sie denen antun, die diese Tatsachen erleiden. Oder noch anders gesagt, gerade der anerkannte Dualismus von Welt und Psyche, diese reaktionäre Auffassung, dass erstere letztere immer als vorgängige Versagungsinstanz entgegentritt, schützt Freud vor einer falschen Vereinheitlichung mit willkürlicher Determinante, nennen sich selbst nun ökonomisch oder psychologisch. Und ein solcher Begriff mit willkürlicher Determinante ist auch Sozialpsychologie. Ist es sozial? Ist es psychologisch? Es ist keine Kombination, sondern Willkür. Das Bestehenlassen dieses Dualismus, das Nichtsprechen von Gesellschaft, bringt deren stummen Zwang in der Psychoanalyse erst zum Sprechen. Denn, nochmals Adorno, die Überzeugung von der durchsichtigen Rationalität der Gesellschaft, der Ökonomie entschuldigt, ist eine Selbsttäuschung der bürgerlichen Gesellschaft, nicht weniger als die von der Psychologie als zureichenden Grund des Handelns. Die Irrationalität des rationalen Systems kommt erst zum Vorschein in der Psychologie des eingefangenen Subjekts. Diese Psychologie, so gefasst, ähnelt der Nicht-Psychologie, als mit der Marx das Individuum als gesellschaftliches Triebrad bestimmt hatte. Denn auch das Ich hat bei Freud seine seelenhafte Einheit außer sich, ist stets nur unvollkommen abgespalten von einem Entstehungsgrund, dem Es, in Freuds Originalton. Das Ich ist jener Teil des Es, der durch die Nähe und den Einfluss der Außenwelt modifiziert wurde. Das Ich hat die Aufgabe übernommen, sie bei dem Es zu vertreten, zum Heil des Es, das ohne Rücksicht auf dessen übergewaltige Außenmacht im blinden Streben nach Triebbefriedigung der Vernichtung nicht entgehen würde. Im Auftrag des Es hat das Ich zwischen Bedürfnis und Handlung den Aufschub der Denkarbeit eingeschaltet, der in der philosophischen Tradition Reflexion heißt. Das Ich ist also konstitutiv schwach, denn es verfügt nur über die libidinösen Kräfte des Es, um eben dieses zur Objektbesetzung, zum Triebaufschub und schließlich zur Sublimierung, zur Triebbearbeitung zu bringen. Das Ich, und das ist wiederum ein bekanntes Zitat Freuds, das Ich gleicht so im Verhältnis zum Es dem Reiter, der die überlegene Kraft des Pferdes zügeln soll, mit dem Unterschied, dass der Reiter dies mit eigenen Kräften tut, das Ich mit vom Es geborgten. So bleibt ihm oft nichts anderes übrig, als Es dahin zu führen, wohin es ohnehin gehen will. So pflegt das Ich, den Willen des Es in Handlung umzusetzen, als ob es der eigene wäre. Ein Wille, und wir können dabei gut an Marx denken, der seinem Begriff nicht gerecht wird. Denn beim Es handelt sich es um ein innerseelisches Komplement zum stummen Zwang der Verhältnisse. Ein Zwang, der nicht umsonst an die berühmten metaphysischen Mucken und Spitzfindigkeiten der Ware gemahnt. Nochmals Freud. Von den Trieben her erfüllt es sich mit Energie, aber es hat keine Organisation, bringt keinen Gesamtwillen auf, nur das Bestreben, den Triebbedürfnissen unvermittelt Befriedigung zu verschaffen. Für die Vorgänge im Es gelten die logischen Denkgesetze nicht, vor allem nicht der Satz des Widerspruchs. Ich Ich denke, das Subjekt-Objekt, von dem vorhin die Rede war, für das gilt dasselbe. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, warum von Adorno, und ich folge ihm in dieser Hinsicht, keine Sozialpsychologie betrieben wird. Die Gesellschaft spiegelt sich im Individuum nicht wider. Was Innenkonstitution und Außenkonstitution des Individuums strukturparallel erscheinen lässt, ist vielmehr Folgendes. Das Ich wie das tauschende Individuum sind Getriebene, unterworfen unter einem anonymen, eigengesetzlichen Zwang. Oder wie Adorno einmal bemerkte, darin ähnelt das Unbewusste der Gesellschaft, von der es nichts weiß und die selber dem abstrakten Gesetz gehorcht. Dieser Zwang aber bedurfte andererseits sowohl des Ichs als auch des Individuums als von sich ausdifferenzierte Aggregatsform, um überhaupt sein zu können. Nochmals Adorno. Das vereinzelte Individuum, das reine Subjekt der Selbsterhaltung, verkörpert im absoluten Gegensatz zur Gesellschaft deren innerstes Prinzip, woraus es sich zusammensetzt, was in ihm aufeinanderprallt, seine Eigenschaften, sind allemal zugleich Momente der gesellschaftlichen Totalität. Psychodynamik, also die dynamische Beziehung der seelischen Instanzen, ist die Reproduktion gesellschaftlicher Konflikte im Individuum, aber nicht der Art, dass es die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen abbildete. Denn das übersubjektive, beseelte Ungeheuer Gesellschaft arbeitet unbewusst seinem ebenfalls unbewussten intrasubjektiven Ebenbild dem Es zu, ohne dass sie einander je berühren könnten. Nochmals Adorno. Es, in dem Falle das Individuum, entwickelt, indem es als ein von der Gesellschaft abgedichtetes, abgespaltenes existiert, nochmals, betone nicht nach, sondern nochmals, die Pathogenese einer Gesellschaftstotalität aus sich selbst heraus, über die diese Pathogenese der Fluch der Vereinzelung waltet. Zugleich sind es jene ausdifferenzierten Aggregatsformen, das Subjekt des Tausches und das Ich, die beide notwendige Konstituanten dessen sind, was man Bewusstsein nennt. Sie sind vollkommen abhängig und doch dazu berufen, ihre Abhängigkeit zu erkennen. Von ihnen allein ist die Bewältigung des Naturzwangs, den Gesellschaft auf die Einzelnen ausübt, zu beenden. Oder, ich sagte es bereits, das, was eigentlich Macht über sie ausübt, das, was sie eigentlich sind, Trieb und Tausch, bewusst zu leiten. Das am Grad der Meisterung der objektiven Lebensnot gemessene Übermaß an Arbeit und Triebunterdrückung, an Dummheit und Angst beenden zu können, ist die Aufgabe der Institution, diese Angst begründen. Damit soll angedeutet sein, was uns im nächsten Schritt beschäftigen wird, warum Revolutionstheorie im 20. Jahrhundert ein so inniges Verhältnis zur unrevidierten Psychoanalyse pflegte. Weil sie nämlich, wenn sie sich nicht gemein machen wollte mit der Regression der bürgerlichen Gesellschaft in Barbarei, im Wesentlichen eine vom Scheitern der Revolution sein muss. Andererseits kann sie die therapeutische Hoffnung der Psychoanalyse auf die Stärkung des Ich gegen das Es nicht teilen in der Form, wie Freud sie entwarf. Nicht nur aufgrund der absehbaren Vergeblichkeit, die einen Wertkritiker nicht überraschen wird, sondern weil dieses Ich so zwieschlächtig ist, dass von einer einheitlichen Instanz nur mühselig gesprochen werden kann. Zwieschlächtig nämlich als Vertreter des Realitätsprinzips nach innen und damit eben auch als Rückstaustufe gegen das dort herrschende Lustprinzip. Gewiss tut die Psychoanalyse recht daran, das Ich zu stärken oder das Ich stärken zu wollen, um den Ausbruch des Archaischen aus dem Inneren entgegenzuwirken. Aber indem sie hier Dämme aufrichtet, macht sie sich auch zum Mithelfer bei der Aggression des Realitätsprinzips gegen das Glück. Denn damit das Ich einer Realität gerecht werden kann, die Irrationalität verlangt und produziert, muss es sich selber unbewusst halten und damit die eigene transzendierende Qualität verleugnen. Als Instanz, deren Unbewusste, also das Ich, deren unbewusste Teile die Verdrängungen durchzuführen haben, welche Realitätstüchtigkeit überhaupt erst ermöglichen, muss dem Ich die allein von ihm zu erhoffende praktische Aufklärung von innerer Natur und gesellschaftlichem Geist misslingen. Adorno. Der Begriff des Ichs ist dialektisch, seelisch und nicht seelisch, ein Stück Libido und ein Repräsentant der Welt. Sein Widerspruch resultiert darin, dass das Ich sowohl das Bewusstsein der Gegensatz zur Verdrängung sein soll, wie es als Selbstunbewusstes die verdrängende Instanz ist. Um in der Realität sich behaupten zu können, muss das Ich diese erkennen und bewusst fungieren. Damit aber das Individuum die im aufgezwungenen, vielfach unsinnigen Verzichte zu Wege bringt, muss das Ich unbewusste Verbote aufrichten und selbst weiterhin sich im Unbewussten halten. Es muss selbst zu einem Stück der Triebdynamik werden, über die es sich doch erheben soll. Die Erkenntnisleistung, die vom Ich um der Selbsterhaltung willen vollzogen wird, muss das Ich um der Selbsterhaltung willen immer wieder zugleich assistieren, dem Selbstbewusstsein sich versagen. Zu fordern wäre also, wenn man sich ein bisschen Utopie gönnt, kein starkes Ich, sondern ein Zustand, in dem das Ich bewusst sein kann, aber schwach sein darf. Sozusagen bewusst schwach. Dann nämlich, wenn das Ich keine Regression mehr fürchten muss. Ich denke, mindestens zwei Probleme ergeben sich unmittelbar aus den bisherigen Erörterungen. Was mir scheinen möchte, das erste, also von dem ich vermute, dass es auftauchen könnte, ist eines, von dem ich hoffe, dass ihr es nicht als solches empfunden habt, das aber zu sehr mit wissenschaftlichen Konventionen zusammenhängt, als dass man es vernachlässigen dürfte. Die Frage nämlich, die vielleicht dem einen oder anderen schon im Kopf steht, ist es nicht unangemessen, einen wie Freud, der doch nachweislicherweise unhaltbaren historischen wie vererbungsbiologischen Hypothesen anhing, den Rang einer kritischen Theorie in Augenhöhe mit der Marx'schen einzuräumen? Vom zweiten Problem, um das es dann noch länglich gehen wird, hoffe ich aber, dass es euch aufgestoßen ist. Denn bis jetzt ist Marx nicht als Revolutionstheoretiker, sondern als dezidierter Theoretiker der Ausweglosigkeit, als Negativstrukturalist aufgetreten. Was aber gerade ihm nicht gerecht wird, dessen Theorie ihre Geltung nicht an Wahrheit, sondern an praktische revolutionäre Umwälzung und Aufhebung des Unwahren hat. Oder in der Formulierung Frank Böckelmanns in seinem verdienstvollen Buch Marx und Adorno, welches ich vermute vorne ausliegen wird, wiederveröffentlicht vom Saira Verlag, in dieser Formulierung, die er auf die Eigenart der Marx'schen Theorie münzte. Theorie, als theoretische Übereinstimmung, besitzt keine Wahrheit. Sie kann nur wahr werden, indem sie vermittels der Umsetzung ihrer Einsicht in umwälzende Praxis in der realen Versöhnung von Besonderem und Allgemeinem aufhebt, also überflüssig macht. Aber kommen wir zum ersten Problem, jenem der wissenschaftlichen Konvention, der Spinner Freud und der plausible Marx. Obwohl doch jedes Kind weiß, dass die theoretischen Grundannahmen Freuds, zum Beispiel die der Vererbung, die biologischen Vererbung sozial erworbener Eigenschaften, längst überholt sind, keine Frage, rekurriert Adorno gerade auf jene Thesen und Grundannahmen Freuds, an deren Anstößigkeit sich bis heute die Gemüter entzünden, gegen den theoretische Veraltetheit und Widersprüchlichkeit gar trefflich und ganz leicht polemisiert wird, vorzugsweise an psychologischen Lehrstühlen. Und das durchaus mit Recht, mit jenem Recht nämlich, dass sich auf methodische Widerspruchsfreiheit, Erbringung positiver Beweise und Verpflichtung zur Konstruktivität, zum Fortschritt der gesellschaftlich nützlichen Erkenntnis beruft. Diese Freud-Kritik, wie sie mittlerweile auch zum geistigen Inventar beinahe jedes illustrierten Schreiberlings zählt, verlässt sich in der bunten, genauso wie in Psychologie heute oder in der Zeitschrift für kritische Psychologie, auf ihre Begriffshülsen, die kaum je noch eines Argumentes bedürfen. Patriarchal, antiquiert, widersprüchlich. Indirekt gaben die an Freud anknüpfenden Revisionisten, klein, fromm, ein paar wurden ja bereits vorgeführt, solche Kritik Recht und Vorschub. Da wurde der Mangel an Gesellschaftlichkeit behoben, da wurde die harsche, direkt auf sexuelle zielende Sprache und Begrifflichkeit ihrer Übertreibungen, ihrer Anstößigkeiten entledigt und damit die Psychoanalyse für die helfenden Berufe in den 50er Jahren akzeptabel gemacht und damit zu dem, was man wirklich nicht mögen sollte. Dabei sind es aber gerade die apokryphen, so leicht zu widerlegenden Thesen Freuds, in denen er der Wissenschaft nicht fremd oder sonderlich ist, sondern nur dort ist er wirklich ähnlich. Gerade da, wo er ihre Forderung der Wissenschaft nach historischer Ableitung und unzweifelbaren Fakten nachzukommen versucht, gerade da, wo er die Wissenschaft, die er herausforderte, ihren Tribut zollt, da liegen die Punkte, die es so leicht machen, in der Spinne abzuqualifizieren. Klassische Fälle in der wortwörtlichen Auslegung der Moses-Legende oder in der These vom Ursprung der Gesellschaft im Vatermord durch die Urhorde. Adorno, Freud ist nicht vorzuwerfen, dass er das konkret Gesellschaftliche vernachlässige, sondern genau das Gegenteil, dass er sich allzu leicht beim gesellschaftlichen Ursprung jener Abstraktheit beruhigt, bei der Starrheit des Unbewussten, die er doch mit der Unbestechlichkeit des Naturforschers erkennt. Nicht in der Annahme der Prävalenz unbewusster Motivationen in den Entscheidungen der Individuen, gegen die eigentlich, wenn es gegen Freud geht, polemisiert wird, liegt der Fehler. Nein, gerade in der Rücknahme solcher Prävalenz, in der umstandslosen Umsetzung von innermentalen in empirische Geschichte beginnt das Dubiose. Was Freud normalerweise von feministischer Seite zum Vorwurf gemacht wird, dass er dem Fantastischen nicht umstandslos Glauben schenkt, sondern es als Ausdruck mehr innerer denn äußerer Geschehnisse deutet. Genau dem sitzt er selber auf. Damit aber, ich deute das bereits an, erledigt sich die Kritik an Freud von selber. Der Beweis, dass es sich mit dem Vatermord nicht um seelisch tradiertes Geschehnis, tatsächlich Geschichte handelt, sondern dass die vatermörderischen Züge so aussehen, als ob sie Geschichte wären, weil sich die Lebensgeschichten und damit Verdrängungslasten in der Geschichte der Herrschaft so wenig nur gewandelt haben. Das ist der beste Beweis für die Macht des Unbewussten, für die Unsicherheit der Wahrnehmung, für die nicht durch bewusstlose Empirie, sondern nur durch Reflexion zu bestimmbare Grenze zwischen Innen und Außen. Also all das, wofür Freud so gehasst wird. Das lasse ich mal ganz kurz nachklingen. Der bittere Ernst der Vatermordlegende liegt darin, dass sie den Imperativ begründen hilft, dass dem archaischen seelischen Grauen nur ein Ende gesetzt werden kann, wenn Gesellschaft sich endlich vom archaischen Grauen ihrer Reproduktionsweise trennen würde. Das Traumatische ist das Abstrakte, sagt Adorno, also weniger das Tatsächliche, sondern das Geahnte, Gewünschte und Gefürchtete. Darin ähnelt das Unbewusste der Gesellschaft, von der es nichts weiß, und die selber dem abstrakten Gesetz gehorcht und taugt des eben zu ihrem Kitt. Die Drohungen der seelischen Ökonomie gleichen darin den Drohungen der tauschenden Ökonomie. Die Angst rührt aus dem Unaussprechlichen, aus der Verleugnung dessen, dass sich hinter der Rechtsform immer noch das archaische Fressen und Gefressenwerden verbirgt. Jeder weiß es. Niemand darf es ins Bewusstsein dringen lassen. Beim Übergang, wieder Adorno, ich hatte es ja im Programm bereits angedroht, beim Übergang von der psychologischen Imagines zur geschichtlichen Realität vergisst Freud die von ihm selbst entdeckte Modifikation alles Realen im Unbewussten und schließt darum irrig auf faktische Begebenheiten. Geschichtliches wird invariant, Seelisches dafür zur historischen Begebenheit. Ein Umstand, der Marx bei der Analyse des historischen Prototyps faschistischer Krisenlösung der Herrschaft Louis Bonapartes nicht entging. Die Tradition aller toten Geschlechter, heißt es da, lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Es ist also gerade Freuds Antiquiertheit, seine wissenschaftliche Unhaltbarkeit, seine Widersprüchlichkeit, die im Gegensatz zu dem, was ihm Kritiker vorwerfen, etwas von dem höchst widersprüchlichen Verhältnis von Libido und Gesellschaft erzählt. Freuds so naiv erscheinendes Beharren darauf, dass Gesellschafts- und Lebensgeschichte in erster Linie Triebgeschichte sind, gewahrt die innige Beziehung zwischen Geschlechtlichkeit und Vernunft, die negativ gewendet, die zwischen Verdrängung und Wahnsinn ist. Freuds, wenn man ihn denn so nehmen wollte, Materialismus zeigt die menschliche Vernunft als Grenzfall der biologischen Naturgeschichte und damit auch als gefährdetes und fragiles Gut der gesellschaftlichen Naturgeschichte, solange Gesellschaft Natur bleibt, in jedem einzelnen Exemplar der Gattung. Herbert Marcuse betont deswegen sehr zu Recht, meiner Meinung nach, Freuds sogenannter Biologismus ist Gesellschaftstheorie in einer tiefen Dimension, die von den neofreudianischen Schulen konsequent verflacht worden ist. Indem sie, diese Schulen, die Betonung von Unbewussten auf Bewusstes, von den biologischen auf die kulturellen Faktoren verschieben, durchschneiden sie die Wurzeln der Gesellschaft in der Triebschicht und nehmen stattdessen Gesellschaft auf der Ebene, auf der sie dem Individuum als konfektionierte Umgebung starr entgegentritt. Womit wir beim zweiten Problem wären. Denn es allzu konfektioniert, könnte man die Welt aus dem, was ich von Marx bisher ins Spiel gebracht habe, ansehen. Und das allzu leer, weil determiniert die Subjekte, die doch schließlich, nach Marxens Formulierung, ihre Geschichte selbst machen. Fast will es scheinen, als ob Marx gar kein Bewusstsein zuließe. Freud wenigstens aber in der individualistischen Beschränkung des Privatlebens. Theoretisch, wie auch in der historischen Abfolge beider kritischen Theorien, verhält es sich doch genau umgekehrt. Wo Freud nach der Jahrhundertwende als stoischer Pessimist nur noch im Privatleben die Umwandlung, eine berühmte Formulierung, neurotischen Elends in gemeines Unglück anvisierte, da geht Marx noch auf das Ende des Unglücks, das Freud immer nur illusorisch erscheint. Wie geht das? Man sollte sich zunächst vor der strukturalistischen Rückprojektion, wie es ihn nennen würde, eine Stefan Breuer beispielsweise, hüten. Bedeutet nämlich, das heute zutage liegende Ergebnis des selbsttätigen Prozessierens des Werts, des selbstständigen Subjekt-Objekts der Gesellschaft, auf die Zeit der Entstehung der Kritik an ihm rückzuprojizieren. Nicht immer waren die Individuen, die von dieser Kritik adressiert wurden, das, was sie heute sind. Bloße Verkehrsknoten des Allgemeinen oder, besser gesagt, dass sie immer schon, was die Theorie innerviert, solche Verkehrsknotenpunkte waren, bedeutete in einem anderen gesellschaftlich durchschnittlichen Aggregatzustand des Kapitals ein befreiendes Potenzial. Das, was heute jedes befreiende Potenzial zudeckt, erschüttert, war es einst, dass Befreiung von Natur überhaupt denkbar machte. Oder, um es in der Formulierung Wolfgang Pohrs zu sagen, ein Potenzial des Wertes, das den historischen Gebrauchswert des Kapitals ausmachte und damit kritische Denunziation des Naturzustandes der bürgerlichen Gesellschaft unmittelbar zugleich auch zur Revolutionstheorie der Aufhebung von Naturverfallenheit machte. Der historische Fortschritt, den der Warentausch als quasi automatischer mit sich bringt, dass nämlich die Individuen nicht mehr nur voneinander in roh natürlicher Abhängigkeit verharren, sondern als Menschheit, wenn auch negativ als Menschheit, von einer totalisierenden Abstraktion abhängen, erzeugt einen ebenso potenziellen revolutionären Überschuss, jenen historischen Gebrauchswert. Ich darf mal aus einer alten Bahamas zitieren. Er, dieser Gebrauchswert, bestand im unbescheidenen, nie versiegen könnenden Bedürfnis, das sich in der Jagd nach dem nicht mehr abschließend fixierbaren, verallgemeinerbaren Reichtum, dem Geld, entwickelte. Das geldheckende Geld brachte ein Subjekt hervor, das ein Interesse besaß, alle hergebrachten Verhältnisse umzustürzen, keine Grenze mehr anzuerkennen. Oder, in Marxens Worten, die Austauschbarkeit aller Produkte, Tätigkeiten und Verhältnisse gegen ein drittes, sachliches, was wieder gegen alles ohne Unterschied ausgetauscht werden kann. Also die Entwicklung der Tauschwerte und der Geldverhältnisse ist identisch mit der allgemeinen Venalität und Korruption. Die generelle Prostitution erscheint aber als notwendige Phase der Entwicklung des gesellschaftlichen Charakters, der persönlichen Anlagen, Vermögen, Fähigkeiten und Tätigkeiten. Die durch den Wert ermöglichte Beendigung der Primärnaturverfallenheit, der Abhängigkeit von direkter Herrschaft, öffnete, ich bitte den Imperfekt zu hören, öffnete einen Kosmos von individuellen wie gesellschaftlichen Charakteren. Bürgerliche Tatkraft, proletarischer Hass, philosophische Aufklärung werden im Medium der immer schreienderen Widersprüche zu der als selbstverständlichen Treibmitteln einer praktisch revolutionären Umwälzung der Gesellschaft selbst. Wie bestellt, ja.
Das
So, ich fange nochmal damit an. Bürgerliche Tatkraft, proletarischer Hass und philosophische Aufklärung werden im Medium der immer schreienderen Widersprüche, von denen Marx spricht, zu derart selbstverständlichen Treibmitteln einer praktisch revolutionären Umwälzung der Gesellschaft, dass sie systematisch gesonderter Erwägung von Marx nie für notwendig empfunden wurden. Vielmehr tritt, ich zitiere aus dem Kapital, der Widerspruch zwischen der Persönlichkeit des einzelnen Proletariers und seiner ihm aufgedrängten Lebensbedingungen der Arbeit für ihn selbst hervor, namentlich da er schon von Jugend an aufgeopfert wird. Also Böckelmann, nur ein kleiner Einschub, in dem Buch, das ich vorhin empfahl, nennt es die Leerstellen der Selbstverständlichkeit in der Marxischen Theorie, die sich aus dem Verhältnis dessen, dass der Wert im 19. Jahrhundert tatsächlich die revolutionäre Kraft selber war, im Sinne, dass er historischen Gebrauchswert setzt, ergibt. Man muss nicht darüber sprechen, was ohnehin selbstverständlich ist. Anders wird es schon 20 Jahre später. Man muss sich vergewärtigen, dass zwischen dem Erscheinen der verschiedenen Bände des Kapitals und dem der Freudschen Traumdeutung des Startschusses der Psychoanalyse gerade 20 Jahre vergehen. 20 Jahre, in denen sich Bedingungen verändern, die plötzlich das, was Marx noch völlig selbstverständlich erscheinen konnte, die Umsetzung gesellschaftlicher Erfahrung in bewusste Praxis plötzlich als ein ganz fragiler, schwieriger, scheiterndrohender Prozess erscheint. Jene 20 Jahre zwischen 1880 und 1900, die ich meine, könnte man auch als Take-off des nachbürgerlichen Kapitalismus bezeichnen. Zwei Entwicklungen sind es, die zur Sedimentierung der zweiten Natur führen und damit die Qualität, den historischen Gebrauchswert, der darin bestand, die erste zu bemeistern, verspielen. Die Vergegenständlichung des kapitalen Produktionszwanges in fixes Kapital, wir sprachen am Anfang mit Marxens Worten davon, in so großem Maßstab, dass der Bürger vom Eigentümer zum Funktionär seines Kapitals degradiert wird. Und darauf fußend, auf jener Entwicklung, die Verstaatlichung der bürgerlichen Verkehrsformen. Die Übersetzung des prozessierenden Widerspruchs des Kapitals, die Grundlage des marxischen Klassenbewusstseins, in die widersprüchliche Krisenverwaltung des Volksstaates. Jener ist widersprüchlich insofern, oder wie Ulrich Endewitz es mal nannte, amphibolisch, insofern, dass er kollektiver Agent der Akkumulation zu sein hat, zum anderen aber und zugleich Appellationsinstanz der vom Fortgang der Akkumulation gestellten sozialen Frage. Damit aber, mit diesem Widerspruch, erfolgte auch die Übersetzung ehemals sozialrevolutionärer Ansprüche in autoritär anti-emanzipative Massenbewegung, die ihr Urbild an der Sozialdemokratie hat. In diesem ganz buchstäblichen Sinn beginnt also in jenen 20 Jahren die bürgerliche Gesellschaft zu infantilisieren. Literarisch ist das relativ leicht, oder leicht ist falsch gesagt, aber sehr deutlich erfasst worden. Brochs Roman Die Schlafwandler, also ich kann es nur heftigst anempfehlen, wird ohne große historische Ableitung diesem Wandel mehr als gerecht. Dieser Weg ist mir als Vortragenden dieses Kongresses und aus mangels Fähigkeiten abgeschnitten. Insofern mache ich es anders. In diesem ganz literalen Sinne beginnt also die bürgerliche Gesellschaft zu infantilisieren. Die gesellschaftliche Erfahrung eines von einem unbestimmt grausigen Außen bestimmten Schicksals, über das man als Individuum kaum etwas mehr vermag, verbindet sich mit der besinnungslosen Selbstpreisgabe an eine übergestellte Autorität, den Staat, die einem Schutz verbirgt, den sie in ihrer Allmacht auch willkürlich zurückziehen kann. Damit aber, wie unschwer erkennbar ist, repliziert diese neue Erfahrung des erwachsenen Staatsbürgers die allerälteste seines Lebens, nämlich jene des Kindes gegenüber seinen Eltern. Die Entdeckung Freuds, dass und wie kindliche Verhaltensdispositionen, die im Unbewussten bei jedem von uns fortleben, das Verhalten des erwachsenen Individuums bestimmen, fällt somit mit sehr gutem materialistischem Grund in die Ära des Zerfalls des historischen Gebrauchswerts des Kapitals. Dieser Zerfall ist die Grundlage, auf die ich vorhin auf dem anderen Wege hinkam, nämlich in der Strukturparallelität zwischen Unbewussten und der Welt des Tausches. Zwischen der abstrakten Drohung, die sowohl vom gesellschaftlich äußeren Zwang als auch vom lebensgeschichtlich Inneren auf das Subjekt einwirken oder besser in ihm wirken. Wie auch bereits angedeutet, bei der Zwieschlächtigkeit des Ichs kann das Subjekt, jenes Ich, jener Einheit aus Ich und Individualität, diesen Druck nicht als Einheit mehr standhalten. Wir erinnern uns, die Verdrängung, die das bewusste Ich gegen sich selbst leisten muss, sich unbewusst halten zu müssen. Jene Einheit von individueller Autonomie als praktischer gesellschaftlicher Notwendigkeit und der Ausdehnung von Bewusstheit auf die innere Natur, in der das uneingelöste Versprechen der bürgerlichen Revolution lag, schrumpft und zerfällt. Nicht einer Marotte folgt insofern das Bündnis, das unrevidierte Psychoanalyse und Kritik der Tauschabstraktion eingehen, sondern es reflektiert den unheilvollen Gleichklang individueller Enddifferenzierung und gesellschaftlicher Regression. Je mehr die gesellschaftlichen Sphären sich zueinander aufheben, in der totalen Mobilisierung des Überflüssigen, fällt auch die Trennung von öffentlich und privat und damit in einem gewissen Sinne auch die zwischen Freud und Marx. Die einst private Psychologie wird unmittelbar angeschlossen an die kollektive Organisation der Gemeinschaft der Schicksalsgenossen, die ihr eigenes drohendes Schicksal nicht einmal mehr zum Anhängsel der Maschinerie taugen zu können, maschinell, zwanghaft den anderen bereiten. Was Marx noch als selbstverständliche Qualität des öffentlichen Lebens ansehen konnte, die Erfahrungsfähigkeit des Subjektes, des Bürgers wie Proletariers, das kann Freud nur noch im Innenraum der Familie als Mindestbedingung der Möglichkeit verteidigen, mehr auch nicht therapeutisch verteidigen, wohlgemerkt. Dass aber die Mauern, die diesen Innenraum zumindest temporär gegen die Involution des öffentlichen, politischen und ökonomischen Lebens stabilisieren, selbst bereits sehr bröcklich waren, war auch Freud sehr wohl bewusst. 1921 visiert er in Massenpsychologie und Ich-Analyse die Regression zu einer primitiven Seelentätigkeit inmitten massenfeindlicher Massen an, bestehend ohne Zweifel aus jenen Subjekten nach bürgerlichem Recht, die auch im 19. Jahrhundert konstitutiv waren, aber eben ohne jene Ich-Qualitäten, die einst aus diesem Subjektstatus folgten. Nach Freud kommt es zu einer Vereinheitlichung und Verarmung der subjektiven Mannigfaltigkeit. Wenn man an Marx denkt, sieht man sofort die schrumpfenden Handlungsmöglichkeiten des Ichs, seine immer stärker widerrufene Autonomie, seine Unfähigkeit zwischen Innen und Außen noch zu vermitteln, Triebe nicht nur zu blockieren, sondern zu bearbeiten darin, dass auch im äußeren Leben des infantilisierten Staatsbürgers Gehorsam und Zwang an die Stelle von Entscheidung und Willen getreten sind. Die Rückdrängung des Seelischen als Ort der privaten Manie, von der Marx eingangs sprach, fördert, gerade indem es keine Seele mehr gibt, die Herrschaft des Unbewussten. Die gesellschaftliche Starre bestätigt die individuelle. Die Subjektform verschwindet nicht, genauso wenig wie die Ich-Form. Ihr Inhalt aber wird ein ganz anderer, nämlich der, den sie einst bemeistern helfen sollte. Ich denke, Jochen. In Adornos Analysen und auch denen Marcuses vom Nationalsozialismus und Antisemitismus kommt dieser freudschen Massenpsychologie vielleicht die zentrale Rolle zu, eine zentrale Rolle, die wiederum auch in fast jeder neueren Schrift darüber unterschlagen wird. Ohne darauf in gebührender Ausführlichkeit, weil das würde einen mehrstündigen Vortrag verlangen, eingehen zu können, möchte ich zumindest zwei wesentliche Grundzüge dieses Verhältnisses zwischen Freuds Massenanalyse und Adornos Element des Antisemitismus beispielsweise herausarbeiten. Herausarbeiten auch, weil ich denke, und dafür steht auch, denke ich, die Lektüre der Bahamas, wir versuchen es zumindest, dass heute keine politische Bewegung mehr angemessen verstanden werden kann, ohne, was ich vorhin sagte, Krisendynamik und Psychodynamik noch zusammenzudenken. Schlimmer noch, Wenn heute Theorie so tut, als ob sie auf den Selbstverständlichkeiten der untergegangenen bürgerlichen Epoche noch bauen könnte, auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung, auf die Fähigkeit, individuelles Leid in politische Praxis Befreiende zu übertragen, wird man blind gegen die kollektive Regression, die sich die zwangsneurotischen Massenbewegung der dauermobilisierten Gesellschaft zeigt. Das Schlimme scheint mir zu sein, eine solche Insistenz auf unverstellter Wahrnehmung, echten Interessen oder die Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Interessen, sie ist nicht nur blind, weil sie nicht aufgeklärt ist, psychoanalytisch wohlgemerkt, sondern sie will mitmarschieren. Sie will so tun, als ob das, was unvernünftig ist, noch jemals auf die Vernunft hinzielen könnte. Mitmarschieren bei den Bataillonen. Wir erleben seit dem 11.09., also wer an Jürgen Elsässer denkt, geht nicht viel. Wollen wir uns dagegen verwehren, ist der chronischen Beschädigung der Wahrnehmung, der pathischen Projektion und dem Zusammenhang zwischen sozialisiertem Narzissmus, wie Adorno ihn nennt, und der Integration der Gesellschaft allein noch durch allseitige Feindseligkeit ins Auge zu sehen. Bevor ich das tue. Gehen wir nochmal zurück, ganz kurz, auf die Freudsche Massenpsychologie. Zunächst scheint sie, selbst da, wo sie inhaltlich bereits Regression des Ichs als gesellschaftlichen Prozess ins Visier nimmt, immer noch an ihrer veralteten personal-familialen Ausrichtung scheint sie zu kranken. In ihrer Ausrichtung auf den Führer, der den Vater ersetzt, bei den Massen, scheint dieses Familiale nach. Aber die primitive Seelentätigkeit, von der Freud spricht, bei den vermassten Einzelnen, kann durchaus wörtlich genommen werden. Ihre charakteristischen Züge, wie der Schwund, ich zitiere Freud, wie der Schwund der bewussten Einzelpersönlichkeit, die Orientierung von Gedanken und Gefühlen nach gleichen Richtungen, die Vorherrschaft der Affektivität und des Unbewusstseelischen, die Tendenz zur unverzüglichen Ausführung auftauchender Absichten, erhält sie, jetzt bin ich hier bei mir selber, indem sie in idealisierter Weise die Verhältnisse der Urhorde vor dem Vatermord wieder aufrichtet, nicht im Sinne eines gesellschaftlichen Verhältnisses faktisch empirischer Art. Wir erinnern uns an das Eingängige. In ihr hatte, das ist wiederum Freud, der Urvater die Ich-Bildung der Hordenmitglieder durch das rigide Verbot sexueller Betätigung verhindert und ersetzte so in personam das Ich und verkörperte zugleich ein ichloses Ich-Ideal. Dass die Annahme, dass es sich hierbei um tatsächliche Historie handelt und nicht um den seelisch stets wiederholten Abdruck von Jahrtausenden repressiver Triebzurichtung unhaltbar ist, darauf wies ich bereits hin. Was Freud aber auf die ihm eigene lautstarke Art und Weise der Donnergroll der Dialektik, ne? Ihr hört ihn. Also was Freud auf die ihm eigene apokryphe Weise, jene, wo Natur und Gesellschaft ganz naiv zusammendenkt, gelingt, ist die spezifische Konnotation der vom geschwächten, kollektivierten Ich ausgehenden Feindseligkeit mit der Sexualität aufzudecken. Die libidinöse Bindung an den Führer, den, der die sexuelle Betätigung unterdrückt, erzeugt ein Verhältnis, das wir aus den moralischen Gemeinschaften der Jetztzeit, von der autonomen Szene bis zum Islamismus, nur zu gut kennen. Das und warum dieser Führer durchaus durch eine apersonale Norm ersetzt werden kann, dies aber die destruktive Feindseligkeit noch steigert, dazu komme ich gleich. Also nochmal zurück zur sexuellen Qualität der Feindseligkeit. Indem jede objektbezogene Triebbefriedigung versagt wird, kommt es zu keiner Bearbeitung und Mäßigung des Triebes. Da aber die Instanz, die dies verhindert, geliebt werden muss aufgrund von Angst und Schwäche, kehrt das Verdrängte in andere Form zurück. In destruktiver Feindseligkeit gegen die, denen man unterstellt, die Genüsse zu besitzen, die einem im Inneren der Gruppe verwehrt bleiben, den Feinden. Da diese imaginierten Genüsse aber nach dem Bild des objektlosen, unbearbeiteten, ursprünglichen Triebes gebildet sind, sind die Projektionen auf die Beneideten so hemmungslos, so lebensgeschichtlich primitiv, ursprünglich sexualisiert, wie hemmungslos primitiv sexualfeindlich zugleich. Die einzige Form, in der das Begehrte noch erlangt werden kann und darf, ist eine Erniedrigung und letztlich Zerstörung in der gerechten Strafe, der man es zuführt. Es genügt nicht, den beneideten Feind zu töten. Nein, wie geschehen beispielsweise in Kabul, muss dem Sowjetknecht Najibullah, Repräsentant der weltlichen Gelüsse in diesem Staat, zusätzlich zum Tod durch Erhängen auch noch das abgeschnittene Geschlechtsteil in den Mund gesteckt werden. Ja, wir könnten von hier aus weitergehen und über die Tendenz zur mörderischen Homophobie bei den Zwangsmitgliedern dieser modernen Bruderhorde nachdenken. Das, denke ich, liegt sehr nahe, aber ich verkneife es mir, vielleicht können wir in der Diskussion darauf zurückkommen. Wahrnehmung gerät so zur grenzenlosen Zurichtung dessen, der das Pech hat, zur Projektionsfläche zu werden. Willkürlich aber ist die pathische Projektion, von der wir sprechen, allein in der Wahl ihrer Mittel, nicht in der Wahl ihrer Opfer. Es sind die, die Unzucht und Unmoral in die Welt bringen, die durch den Ausfall der Reflexion der bewussten Anteile des Ichs auf den eigenen, von innen kommenden Anteil an der Wahrnehmung dazu prädestiniert sind, die tabuierten eigenen Wünsche zu personifizieren im Feind. Taugen die einmal Gewählten gerade nicht dazu, werden sie so lange präpariert, bis sie dem starren Strafbedürfnis auch wirklich entsprechen. Die heimatlosen Juden, die allein einem abstrakten Gesetz verpflichtet waren, erregten von jeher den fantastischen Neid derer, die im repressiven Zwangsverband eingebunden blieben. Deshalb gilt ein jüdischer Staat von vornherein, wie es aussieht, noch auf lange Zeit, als bloße Usurpation, auch vor dem Unbewussten. Der Judenanteil an der entstehenden Welt der Bindungslosigkeit im Geld, der allgemeinen Binalität, der allgemeinen Prostitution, von der Marx vorhin sprach, tradiert das Vorurteil, das den modernen Antisemitismus in fast unveränderter Mythologie zu seinem Zweck zur Verfügung steht. Jene übermächtige Welt, neidbesetzte Heimstatt ungeahnter Genüsse in ihrer Verkörperung zu vernichten. Dem unerhellten Trieb, von dem Adorno an mehreren Stellen Elementen des Antisemitismus spricht, freien Lauf zu lassen. Um daraus zu zitieren, dieselben geschlechtlichen Regungen, die das Menschengeschlecht unterdrückte, wussten bei Einzelnen wie bei Völkern in der vorstellungsmäßigen Verwandlung der Umwelt in ein diabolisches System sich zu erhalten und durchzusetzen. Das bedeutet für den Antisemitismus Folgendes. Durchaus zu Recht hat man sich bei schlaueren Linken angewöhnt, den Antisemitismus mit dem zwieschlächtigen Charakter des Kapitals, als zugleich nützlicher Gegenständlichkeit und drohender Attraktivität in Verbindung zu bringen. Kein Widerspruch, gewiss. Zu Unrecht aber hat man ihn, wenn man es denn nur dabei bewenden lässt, abgetrennt von seiner Funktion im vom Unbewussten überfluteten Verstand, seinem fantastischen Material sexualisierter Archaik. Damit aber verfehlt man genau das, was den Antisemitismus so unwiderstehlich und unausrottbar macht. Dem begegnet Adorno eine Sache, die selten nur verstanden wird, wenn die Elemente des Antisemitismus zitiert werden. Dem begegnet Adorno mit dem Verweis auf die Funktion des Antisemitismus für die ins lebensgeschichtlich vor zivilisatorische Grauen zurückgenommene Wahrnehmung. Ihr, die bis der Wahrnehmung, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Juden gesehen hatte, vielleicht noch nicht mal von seiner Existenz wusste oder weiß, genügt die Erwähnung des Namens Jude bereits, um die passenden, starr vorgeprägten Regungen an ihn zu knüpfen. Denn das Unbewusste lernt nicht, es assoziiert. Aber ich denke, das wird auch in Jochens Vortrag angerissen werden. Ne? Gut. Dann müssen wir darüber diskutieren. Gut, aber kehren wir zu dem vorhin kurz angerissenen zurück. Kann eine Masse, kann diese primitive Seelentätigkeit auch ohne Vaterführer fungieren? Dass es so ist, sehen wir heute. Aber wie funktioniert das? Gewiss zeigt diese Ersetzung einer Person aus dem Nahumfeld des Vaters durch eine gesellschaftlich medial vermittelte Person des Führers schon eine gewaltige Veränderung zwischen den psychischen Instanzen des jeweiligen Mitglieds dieser Masse, die aber wahrscheinlich nicht hinreicht, um die tatsächliche gesellschaftliche Vaterlosigkeit der vorzeitigen Sozialisation, wie Marcuse es nannte, zu erfassen. Ich zitiere: Die gesellschaftlich notwendigen Zwänge und das gesellschaftlich notwendige Verhalten werden nicht mehr erlernt und verinnerlicht im langen Kampf mit dem Vater. Das Ich-Ideal wird vielmehr dazu gebracht, auf das Ich direkt von außen einzuwirken, ehe noch das Ich tatsächlich sich als persönliche, relative, autonome Instanz der Vermittlung zwischen dem eigenen Selbst und den anderen herausgebildet hat. Diese, wie Marcuse sie nennt, Extraktion von Ich-Ideal, Gewissen und Verantwortung, die Ersetzung des Vaters durch den Führer, paraphrasiert, erfasst Freud sehr wohl. Aber einen Narzissmus als Kollektiveigenschaft sich vorzustellen, der nicht einmal mehr in der Lage ist oder das Bedürfnis verspürt, sich den Vaterführer überhaupt noch als von sich selbst getrennte Person noch vorzustellen, an die eigene Ich-Anteile noch abzutreten werden, das führt über den Entdecker des Narzissmus hinaus. Adorno: Die gesellschaftliche Macht bedarf kaum mehr der vermittelten Agenturen von Ich und Individualität. Zeitgemäß sind jene Typen, die weder ein Ich haben, noch eigentlich unbewusst handeln, sondern reflexartig den objektiven Zug widerspiegeln. Gemeinsam üben sie ein sinnloses Ritual, folgen dem zwanghaften Rhythmus der Wiederholung, verarmen affektiv. Mit der Zerstörung des Ichs steigen der Narzissmus und seine kollektivistischen Derivate. Der Differenzierung gebietet die Brutalität des Außen, die gleichmachende totale Gesellschaft Einhalt. Und sie nutzt den primitiven Kern des Unbewussten aus. Beide stimmen mit der Vernichtung der vermittelten Instanz sich aufeinander ab. Die triumphalischen archaischen Regungen, der Sieg des Es über das Ich, harmonieren mit dem Triumph der Gesellschaft über den Einzelnen. Obwohl Freud, wie stets, das, was tatsächlich über den Rahmen seiner Ich-Psychologie hinausgeht und sie zu dem macht, was Adorno anvisiert, Libido-Psychologie, bereits mit sich trägt. Ich habe den Satz verhunzt. Also Freud, ich tue es frei. Freud denkt wie immer über sich selbst hinaus. Das Ich, das er stärken möchte, ist durch seine Theorie nicht mehr stärkungsfähig. Speziell durch die des Narzissmus. Hören wir ihn selber. Die Sonderung von Ich und Ich-Ideal ist bei vielen Individuen nicht so weit fortgeschritten. Die beiden fallen noch leicht zusammen. Das kindliche Ich hat sich oft die frühere narzisstische Selbstgefälligkeit bewahrt. Die Wahl des Führers wird durch dieses Verhältnis sehr erleichtert. Er, der Führer, braucht nur die typischen Eigenschaften dieser Individuen in besonders scharfer und reiner Ausprägung zu besitzen. So kommt ihm das Bedürfnis nach einem starken Oberhaupt entgegen und bekleidet ihn mit der Übermacht, auf die er sonst keinen Anspruch hätte. Scheinbar paradox. Je weiter der Entdifferenzierungsprozess im Individuum fortgeschritten ist, desto weniger bedarf es eines Führers im herkömmlichen Sinn des Wortes. Die Paradoxie ist leicht aufzulösen. Dieses verarmte Subjekt, dieses entwürdigte Subjekt, erhebt sich selber in primitivster der Identifizierung, nämlich dem der Einverleibung, auf den Schild. Der faschistische Führer ist getreues Abbild des kleinen Mannes. Übrigens eine wortschöpferische Fehlleistung von Rang, verrät sie unbewusst doch die ganz niederschmetternde Wahrheit über den infantilen Sexualcharakter des Autoritären. Er, der Führer, muss getreu der widersprüchlichen Triebregung, dem kleinen Mann, in absolute Inferiorität aufs Haar gleichen und trotzdem absolute Übermacht für sich beanspruchen. Jene Übermacht, die der Narziss für seine kümmerliche Existenz gegenüber der Welt beansprucht. Definitionsmacht beispielsweise. Damit widerstreitet die Beobachtung, dass der faschistische Führer in keiner Weise dem historischen Königsideal entspricht, dem freudschen Urvater nur oberflächlich. Denn wenn man Freud über ihn selbst hinausdenkt, wie Adorno, der primitiv-narzisstische Aspekt der Identifizierung als Akt der Einverleibung des geliebten Objektes kann einen Schlüssel zu der Tatsache liefern, dass der moderne Führer weniger ein Bild des Vaters zu sein scheint, als eine Vergrößerung der eigenen Persönlichkeit, eine kollektive Selbstprojektion. Damit aber sind die Vorrechte des Führers beschnitten. Neid richtet sich offen gegen ihn, sollte er sich durch Korruption, Bereicherung, exzessives Sexualleben etc. noch von den Geführten, die in Wirklichkeit die Treibenden sind, unterscheiden. Der Veganer und Nichtraucher Hitler war der unübertroffene Prototyp Heute wird das Thema beinahe wöchentlich in deregulierter Form verhandelt. Minister treten zurück, weil sie einen überflüssigen Dienstflug unternommen haben oder einen Rabatt auf schwedische Kleinmöbel aushandelten. Nicht deklarierte Parteispenden lösen den nationalen Notstand aus. Im flämischen Belgien gar wird die Krise des Korporatismus allein im Medium von Kinderpornografie und angeblichen Orgien mit Minderjährigen verhandelt. Arm an Genuss, hemmungslos in Aggression, sprich Tatkraft, aufs Haar also dem narzisstischen Infantilismus abgeguckt. Das ist der Volkstribun des Postfaschismus. Ein jeder ein Westentaschen-Hitler. By the way, ein Bild, dem sich sogar die jungfräulichen und abstinenten Popstars heutiger Provenienz anzuähneln beginnen. Postfaschismus ist, wenn Bravo und Echo der Frau sich nicht mehr unterscheiden. Das ist das, was Georg Seslin in einem bekannten Satz der Ikonografie der Popkultur abgesehen hat. Er sagte, 1965 gab es in Deutschland mehr überzeugte Nationalsozialisten als 1935. 1985 gewiss mehr als 1965. Diese Feststellung, die tatsächlich nur von Seslin an deutschen Familienserien gewonnen werden können, auf eine sehr ingeniöse Art und Weise, erhält durch diese Befunde düstere Bestätigung. Jede theoretische Herangehensweise, die Krisendynamik nicht zugleich als Psychodynamik denkt, trägt deshalb allein schon, ob sie will oder nicht, zu unverantwortlicher Verharmlosung bei. Auch ein Begriff wie der der Sozialpsychologie trägt dem nur scheinbar Rechnung. Denn indem er so tut, als ob Psyche und Gesellschaft von der Theorie und nicht von der Regression zusammengebracht würden, stellt er beide noch, Gesellschaft und Psyche, als Bereich rationalen Handelns vor. Deswegen verblöden gerade die ganz besonders, die sich so viel auf ihren Sinn für die Tatsachen einbilden. Mit dem Zusammenbruch der Voraussetzung, dass Wahrnehmung irgend noch etwas Objektives zustande brächte, also Äußeres als Äußeres erkennen und anerkennen noch könnte, bricht auch die Trennung zwischen rationalen und irrationalen Interessen zusammen. Was öffentlich interessiert, kommt samt und sonders aus der pathischen Projektion der Einverleibung der Außenwelt in das innerpsychische Schattenreich. Adorno. Der sozialisierte Narzissmus, wie er die Massenbewegung und Disposition jüngsten Stils charakterisiert, er spielte natürlich auf den Nationalsozialismus an, vereint durchwegs rücksichtslos partielle Rationalität des Eigeninteresses mit jenen irrationalen Missbildungen destruktiver und selbstzerstörerischer Art, die Freud in seiner Massenpsychologie vorweggenommen hatte. Im Narzissmus ist die selbsterhaltende Funktion des Ichs, zumindest im Schein nach, bewahrt, aber von der des Bewusstseins zugleich abgespalten und der Irrationalität überantwortet. Das Ich erfährt seine Schwäche dem Trieb gegenüber wie seine reale Ohnmacht als narzisstische Kränkung. Die Leistung der Abwehr wird nicht mehr bewusst, kaum überhaupt vom Ich selber noch vollbracht, sondern von einem psychodynamischen Derivat, einer gleichsam verunreinigten, aufs Ich gerichteten und dabei unsublimierten und undifferenzierten Libido. Vielleicht wäre das verdrängende Selbst als von ihren realen Zielen abgeprallte und darum aufs Subjekt gerichtete Libido anzusehen, die dann freilich mit spezifischen Ich-Momenten fusioniert wird. Dann wäre Sozialpsychologie nicht Ich-Psychologie, sondern Libido-Psychologie. Ihr Thema also wäre die Rücknahme der Objektbesetzung auf sich selbst, der Rückfall auf die Stufe des primären Narzissmus, den infantilen Größenwahn. Insgesamt die Wiederaufrichtung einer infantilen seelischen Organisation, die zwischen Ohnmacht und Hass schwankt. Kälte und Gleichgültigkeit gegen das Objekt sind dabei das Mindeste. Sobald nämlich das Objekt als Träger der notwendig erfolgen müssenden narzisstischen Kränkung erfahren wird, fällt es dem Vernichtungswunsch anheim. Das Kindliche, ich hasse dich und möchte, dass du tot bist, ist so die erwachsene Handlungsmaxime der interesselosen Ethik, der religiösen Erneuerung, der Moral und des Verzichts. Danke.